Radio Tux. The German Linux Radio. The German Linux
Radio. Hallihallo, herzlich willkommen zur Radio Tux Sendung im Juli 2021. Und heute bei mir sind Leo und Ralf.
Hallo.
Vom, sag ich mal, Newsportal, und zwar gnulinux.ch. Hallo, ja, schön, dass ihr da seid. Und vielleicht fangen wir einfach mal an mit den Basics, nämlich was ist gnulinux.ch, was macht ihr da?
Leo, fängst du an mit, stell dich doch mal vor.
Ja, fangen wir mal vorne an. Also gnulinux.ch ist eigentlich so ein bisschen aus der Not heraus geboren, das ganze Projekt. Und zwar erinnern sich die einen oder anderen von euch wahrscheinlich noch an prolinux.de. Das ist so eine eigentlich bekannteste deutschsprachige Newsplattform gewesen, sehr lange. Ja, hatte auch immer so ein bisschen Retro-Charme, die sah eigentlich die letzten Jahre immer gleich aus. Aber hat jeden Tag aktiv News geliefert. Also die waren sehr fleißig beim Schreiben. Und die haben dann überraschenderweise vor jetzt ein bisschen mehr als einem Jahr angekündigt, nach 10 Jahren Tätigkeit, dass sie leider aufhören wollen. Und damit ist natürlich eine Riesenlücke erstmal entstanden, was jetzt so die News, insbesondere die deutschsprachigen News, rund um Linux und freie Software betrifft. Und ja, da ich selber halt auch immer gerne prolinux.de gelesen habe und auch selber dort geschrieben habe tatsächlich des Öfteren mal, habe ich dann gedacht, ja, was kann man machen? Also wenn ich jetzt quasi alleine hergehen würde und sage, ich schreibe jetzt irgendwie, also ich mute mir jetzt zu, irgendwie prolinux alleine weiterzuführen, ist das quasi ein, wäre das ein Ding der Unmöglichkeit, kann ich gar nicht leisten. Ich bin berufstätig und das Ganze wäre dann ja auch unbezahlt. Prolinux hatte zwar auch immer Werbeeinnahmen, aber ja, und sie haben tatsächlich auch einige Autoren bezahlt. Prolinux hatte bezahlte Autoren auch. Aber für mich war es halt erstmal einfach nur ein Hobby, also einfach mal gucken, dass das irgendwie weiterläuft. Mhm. Und dann habe ich mir halt mal so Gedanken gemacht, was kann man so machen? Und als erstes hatte ich dann irgendwie so ein Forum genommen, weil ich wollte eigentlich, ich lese selber auch halt gerne im RSS-Reader. Ich weiß nicht, wie es euch da geht. Nutzt ihr das auch, oder?
Früher, ja.
Täglich.
Ja, ich nicht mehr, tatsächlich. Also, was ich mache, ist, ich mache regelmäßig so einen Podcast und lass mir erzählen, was es in der Welt
das
Neues
ist. Das ist das Allerbeste, ja.
Da bist du bei uns richtig, Lingo.
Full Service.
Weil ich schaff's nicht mehr. Ich gucke vielleicht einmal am Tag noch auf heise.de. Und das war's. Also früher habe ich tatsächlich, ich habe mir schön alles sortiert im Newsreader und dann immer durchgeguckt. Ich habe die Zeit und die Lust einfach nicht mehr, tatsächlich.
Verständlich. Auf jeden Fall kam es halt aus der Idee heraus, dass halt viele Menschen halt gerne diesen Newsreader, auch wenn du jetzt vielleicht nicht mehr so, vielleicht kommt es ja mal wieder, kann ja auch, dass
ja,
du aktuell nicht mehr dazu gehörst, aber auf jeden Fall kam dann halt die Idee irgendwie, was kann man da machen? Und dann habe ich halt mich mal umgeschaut und habe dann irgendwie so ein Forensoftware gefunden, halt dieses Simple Machines Forum, das ist so, eigentlich so eine uralt Forensoftware, die kannte ich noch aus den 90er Jahren. Und habe dann gesehen, ach, die kann ja irgendwie Forenkategorien als RSS publizieren. Und da habe ich halt gedacht, okay, mache ich so ein Forum, wo alle Leute reinschreiben können, die Lust haben. Und dann, also ja, nach kurzem Review konnte man dann Redakteur werden. Und dann kann man da einen Forenbeitrag reinschreiben und der wäre dann halt im RSS-News gelandet. Und das war mal so quasi die erste Baustelle so. Und das ging natürlich überhaupt nicht richtig gut. Also es hat sich überhaupt nicht bewährt. Aber die Idee war geboren. Und das ist glaube ich, schon mal das Wichtigste. Und tatsächlich haben sich dann in der Zeit schon die ersten Mitstreiter gefunden, die das auch super fanden. Da gehört halt der Joel am Anfang dazu. Der ist sehr aktiv auch jetzt die ganze Zeit gewesen im Redaktionsteam. Unser Community Manager aktuell verlässt uns dann leider, also nicht ganz, aber Er tritt jetzt dann ein bisschen kürzer, weil er seine Ausbildung beginnt zum Schornsteinfeger. Also ganz was anderes.
Okay, ja.
Aber ist auch schön, vielleicht hat er trotzdem in der Freizeit noch Lust, ein bisschen IT zu machen. Und dann waren wir halt schon mal zwei. Und dann habe ich halt nochmal gesagt, nee, okay, dann muss ich jetzt nochmal irgendwie durch die Bücher gehen wegen der Software. Das kann ja nicht sein, weil ich wollte halt kein WordPress. Ich fand WordPress, ich habe das in ein paar anderen Projekten am Laufen und finde das immer so ein Monster-Tool. Und ich mag das eigentlich, ich nehme es halt, habe es immer genommen, wenn ich nichts anderes hatte. Und das wollte ich auf keinen Fall. Ich wollte auf keinen Fall irgendwas mit WordPress machen. Und dann habe ich mich halt mal ein bisschen schlau gemacht und halt irgendwie, ich hätte gerne halt Flat-File, dass man es halt auch Bedarf irgendwo anders hinkopieren kann oder dass man es irgendwie auch gut sichern kann und so weiter. Und dann haben wir halt so ein CMS gefunden. Das heißt Bluedit, ist auch freie Software. Und haben dann gesagt, hey, das machen wir jetzt mal. Nehmen das. Die Domain hatte ich schon beim vorher, GNU Linux. Ich hatte früher mal so ein ähnliches Projekt, GNU-Linux.de. Ingo, vielleicht kanntest du das sogar schon. Es war so ein Debian, auch so ein News-Ding rein um Debian, irgendwie in den 90er Jahren.
War ich bestimmt drauf damals, was kann ich mich aber intensiv nicht mehr dran erinnern.
Ja, irgendwie okay. So ein PHP-Nuke-Zeiten, ich weiß nicht, ob du dieses Teil noch kennst.
Ja.
Genau. Also das war halt so, da hatte ich halt die Domain noch her und ich lebe halt selber jetzt schon auch über zehn Jahre jetzt schon in der Schweiz. Und da habe ich halt GNU/Linux.ch irgendwann mal registriert und habe dann gesagt, ja komm, da drauf machen wir das jetzt. Und so fing es eigentlich an. Und dann waren wir mal zu zweit und haben dann halt zu zweit mal angefangen, so, ja, mal sporadisch Beiträge, also schon relativ kontinuierlich in irgendeiner Form, aber nicht so mit so einem hohen Intervall Frequenz, wie wir es heute haben. Ja, und dann den Ralf, den kenne ich halt schon ewig. Ich meine, Ralf, magst du mal erzählen, was wir schon alles Tolles gemacht haben?
Ja, also ich sag mal, 10 Jahre pro Linux.de, das ist natürlich eine verdammt lange Zeit. Ist zwar nur halb so lange wie Radio Tux, aber ich glaube, 10 Jahre, da kann man schon mal sagen, wir haben unsere Pflicht erfüllt und wir hören jetzt mal auf. Also ich habe das Linux.
Warte mal ganz kurz, weil Pro Linux ist tatsächlich schon über 20 Jahre alt gewesen.
Ah ja,
nicht,
tatsächlich.
Nicht, dass wir das falsch hier...
10-jähriges Jubiläum?
Nee,
99. Sogar
20. Ja,
ja, okay. Ja, also,
startet, weil alles korrigieren.
Ja, weil ich weiß, dass wir tatsächlich damals, als wir gestartet sind, auch eine Nachricht auf Pro Linux hatten. Also das...
Okay.
Ja, ich also meine, jetzt sind wir recht, demnächst oder? Älter, aber so kurz, das war so ungefähr, naja, das waren halt Ende der 90er, ja.
Ich meine auch, die gibt es schon ewig.
Es war eine verdammte
Also eben Zeit. Dann erst recht, oder? Ich sag mal, wenn ein Projekt so lange durchhält, das ist ja eher selten und da kann man auch sagen, jetzt ist mal Schluss und jetzt sollen auch mal andere übernehmen. Und wie Leo vorhin erzählt hat, das war halt im Mai 2020, also letztes Jahr, wo GNU/Linux.ch dann angefangen hat, zuerst mit Leo und dem Joel. Und ich hatte die 2 Jahre davor LibreZoom als Podcast gemacht, LibreZoom.de. Das war eine Auskopplung vom Marius NerdZoom.de, also auch so ein Tech-Podcast. Da hatte ich zuerst mit dem Torben Stephan 1 Jahr lang Podcast gemacht, halt so Auskopplung vom Themenbereich freie Software. Und dann noch 1 Jahr mit dem Dirk Deimecke, den kennt man, glaube ich, auch, oder so im Podcasting-Umfeld. Mit dem habe ich dann noch 1 Jahr lang zusammen LibreZoom gemacht. Und dann war aber irgendwie fertig, weil es gab da so leichte Konflikte halt mit dem NerdZoom-Team. Und das war halt genau zu dem Zeitpunkt, wo Leo dann mit GNU/Linux.ch angefangen hat. Ja, und da bin ich dann halt auch direkt eingestiegen, oder? Das eine Projekt zu Ende, neues Projekt tut sich auf.
Schön.
Und ja, das war halt das Thema, wir schreiben News. Wenn wir sagen, meinen wir immer Community. Also bei uns gibt's nicht dieses Wir und Ihr, sondern wir sind eigentlich immer Community. Und eins der Kernziele von GNU/Linux.ch ist halt, dass die Community für die Community schreibt. Und nicht irgendwelche Leute in irgendeiner Redaktion schreiben was für irgendwelche anderen, die das lesen, sondern der Grundgedanke ist halt, man ist da begeistert mit freier Software und in der freien Gesellschaft unterwegs und will da sich dran beteiligen und was zurückgeben. Ne? Das ist so der Grundgedanke. Und bei mir war es halt auch immer der Punkt, dass ich weiterhin Podcast machen wollte. Das war ja am Anfang nicht die Idee von GNU Linux CH, da ging es ja mehr um News schreiben. Und ich habe dann aber schon ziemlich bald, ich glaube im Juni letzten Jahres ging das los, habe ich so Newscasts gemacht. Also ich habe praktisch in einem Audioformat die News der Woche immer sonntags zusammengefasst und habe da ja im Sommer mehrere Folgen zu gemacht. Das Ziel war aber immer, dass wir das Newsportal auch mit einem Podcast bereichern. Und das haben wir dann auch ziemlich schnell angefangen und hatten auch schnell eine Gruppe zusammen. Also der Ferdinand Thomas, auch ehemaliger Schreiber bei prolinux.de, der jetzt auch ein eigenes Newsportal hat, linuxnews.de. Den konnten wir dafür gewinnen, da mitzumachen. Und dann noch Nils, einer von unseren Lesern und Redakteuren, Leo und ich. Ja, und seitdem machen wir halt zusätzlich zu dem geschriebenen Newsportal auch noch monatlich den GLN, also den GNU Linux News Podcast, wo wir halt mit vier Themen, vier Leuten immer das Geschehen in der FOSS-Welt monatlich zusammenfassen. Und seit, ich würde mal sagen, mehr als einem halben Jahr auch jede Folge mit einem Interview da drin.
Okay, und wen interviewt er da so?
Auch ganz unterschiedlich. Also alles, was uns in den Weg kommt. Also jetzt in der aktuellen Folge haben wir mit dem Vinzenz von Tuxedo Computers, den habe ich interviewt. Wir hatten schon mal ein neues Projekt hier in der Schweiz, wo jemand versucht, eine Alternative zur Google Search Engine aufzubauen. Nächste Woche mache ich ein Interview mit Swisscaus, das ist eine Schweizer Suchmaschine. Wir haben schon Gardena gehabt, also dieser Gartengerätehersteller, die auch bei ihrem Software-System auf freie Software setzen, mit IT-Verantwortlichen in deutschen Gemeinden, ich glaube in Brühl oder Schwäbisch Hall war das. Ja, also quer durch.
Schwäbisch Hall ist auf jeden Fall bekannt, ja, für
genau, ich seine Open-Source-Strategie. Ich weiß nicht mehr genau, wie er heißt, der Herr Brauner oder so, hatte ich mal ein Interview. Ja, also alle Sachen, wo wir denken, das ist interessant für die Zuhörerinnen. Und was halt ins Thema freie Software, freie Gesellschaft passt. Das ist halt so das Leitmotiv von GNU Linux CH, freie Software, freie Gesellschaft. Also wir sind nicht 100% technikorientiert, überwiegend schon, aber gesellschaftliche Themen haben auch einen Platz bei uns.
Ja, das ist ja auch wichtig irgendwie. Also Technik funktioniert nicht ohne Gesellschaft, also von dem her müssen wir da schon immer ein bisschen mit aufpassen.
Aber du siehst halt, also von der ursprünglichen Idee her, einfach mal irgendwie ein Newsportal zu schaffen, wo ich jetzt eigentlich zum Beispiel noch überhaupt nicht einen Podcast im Sinn hatte. Das ist so reif sein Steckenpferd gewesen. Er hat sich halt viel daraus entwickelt. Und das ist, glaube ich, das Tolle, was halt unsere Plattform auch in irgendeiner Form einzigartig macht, dass es halt auch wie eine Leinwand die Möglichkeit gibt, sich in irgendeiner Form, solange es freie Software betrifft, halt dort zu verwirklichen. Und das ist, glaube ich, das, was die Leute auch anzieht und was halt vielen halt auch wirklich Spaß macht. Wir hatten auch schon andere Versuche. Wir hatten jetzt auch schon jemanden, der da so YouTube-Videos oder wir haben es dann halt eben auf so einer PeerTube-Instanz, damit es halt auch in unser Konzept passt, dann veröffentlicht, der so YouTube-Videos gemacht hat. Das ist dann irgendwie, da haben wir noch keinen richtigen Draht gefunden irgendwie. Das ist auch, mir ist das alles irgendwie zu schnelllebig mit dieser, mir persönlich jetzt mit der YouTube-Geschichte.
Das ist, glaube ich, so ein Altersding.
Ja, wahrscheinlich, aber das ist halt, wir sind ja halt auch total durchmischt. Also wir haben ja bei uns in der Redaktion, ist unser Jüngster ist, glaube ich, 13. Und dann haben wir halt natürlich die alte Garde auch dabei. Und das macht es halt wirklich aus und das macht es halt tatsächlich dann auch so interessant, weil da kommen dann auch wirklich neue Impulse rein. Und gerade zum Beispiel auch dieses mit dem YouTube, das funktioniert ganz anders. Die leben das anders, da geht es um andere Dinge auch, um das Vermitteln von anderen Dingen, und dort wird das Zielpublikum aus meiner Erfahrung zum Beispiel auch ganz anders angesprochen, als wie wir es jetzt zum Beispiel im Podcast oder auf unserer Plattform normalerweise tun. Aber das ist halt wirklich eine Erfahrung, und das wir bieten diese Möglichkeit auch weiterhin an. Also wenn sich da jetzt jemand findet, der sagt, hey, ich will unbedingt Videos machen und ich finde das mega cool und vielleicht auch irgendwie Lernvideos oder irgendwas Spezifisches, hätte die Person bei uns die Möglichkeit dazu.
Okay, ich will TikTok machen.
Kannst du wahrscheinlich dann eher nicht, solange es keine freie Alternative zu TikTok gibt und wir es dort co-publizieren können. Aber mit PixelFed gibt es ja vielleicht dann sowas in diese Richtung. Zumindest kann PixelFed auch Stories, also von daher, das Potenzial ist da.
Geht das vielleicht in die Richtung?
Ja, ja. Aber das ist halt das Spannende, einfach wirklich offen zu sein für Neues, auch Sachen auszuprobieren und auch zu sagen, okay, ja, jetzt haben wir vielleicht mal was ausprobiert und es hat jetzt im Moment nicht so geklappt und das stellen wir mal wieder zurück. Und das heißt aber dann für uns auch nicht, dass das jetzt für immer tot ist. Zum Beispiel dieses YouTube-Thema, wir haben jetzt auch jetzt wieder eine Kooperation mit jemand Neues gestartet, wo wir das nochmal neu an in einer anderen Form angehen möchten. Das kann immer wieder mal aufkommen, aber es entwickelt und lebt und stirbt natürlich dann auch mit dem Engagement der beteiligten Personen.
Das heißt, da, wenn ich es richtig verstanden habe, jeder kann erstmal mitmachen, jeder kann sich bei euch melden. Das heißt, die Leute, die mitmachen wollen, legen dann auch die Themen fest, über die sie berichten wollen.
Also das Mitmachen ist eigentlich ganz einfach. Es gibt auch, wenn man bei uns auf die Seite GNU/Linux.ch geht, gibt es halt auch direkt den ersten Menüpunkt Mitmachen. Und in der Regel läuft das eigentlich so ab, dass wir entweder per E-Mail angeschrieben werden von Leuten, die dann auch schnell mal direkt vorgefertigte Artikel einreichen, oder die Leute kommen über unsere Chatkanäle. Also wir haben ja diverse Chatkanäle auf Telegram und auf Matrix, die gebridged sind untereinander, also gespiegelt sind. Da kommen halt auch viele Leserinnen und sagen, ja, ich möchte auch mal was schreiben. Wir fordern auch jetzt nicht mehr so viel, aber am Anfang haben wir relativ viel aufgefordert. Meldet euch doch, schreibt doch mit. Also es ging wirklich darum, diesen Community schreibt für die Community Gedanken zu verbreiten, oder? Und ja, dann, das ist auch heute noch so. Manche liefern einfach dann per E-Mail Artikel ein, die dann von unserem Redaktionsteam bearbeitet werden, in unserem CMS und publiziert werden. Also heute hatten wir gerade mindestens ein oder zwei von denen drin. Und dann gibt es aber auch Leute, die sehr schnell im Redaktionsteam landen. Die bekommen dann halt einen Account auf unserem CMS und werden dann kurz von unserem Community Manager, also vom Joel, neu vom Dennis eingewiesen, was es da so für Regeln gibt. Das haben wir auch alles sehr gut dokumentiert. Der Joel hat letzte Woche sogar ein Video gemacht, wo er das in einem Video erklärt, wie man bei uns mitschreiben kann und worauf man achten muss. Und das ist sehr niederschwellig. Und das war für uns auch ein Grund, warum wir Bluedit als Content-Management-System verwendet haben. Wir wollten halt, dass jede oder jeder, der mitschreiben will, da eine möglichst niedrige Schwelle hat, um da einsteigen zu können.
Und wie kommuniziert ihr im Team? Läuft das auch alles über die normalen Kanäle, oder habt ihr da nochmal eine Mailingliste oder habt ihr Redaktionstreffen, oder wie funktioniert das?
Also wir haben, ich weiß nicht wie viele, 6 oder 7 Gruppenchats, sowohl auf Telegram als auch auf Matrix. Wie gesagt, die sind alle gespiegelt untereinander. Und da gibt es mal die Talk-Gruppe, das ist die größte. Da wird einfach über die Artikel, über Themen diskutiert. Dann gibt es die Red-Gruppe, also die Redaktionsgruppe. Da sind halt alle drin, die aktiv als Redakteure, Redakteurinnen arbeiten. Dann gibt es eine Core-Gruppe. Das ist sozusagen der engere Kreis, der halt entscheidet, Entscheidungen trifft, auch finanzielle Entscheidungen trifft. Dann gibt es eine Help-Gruppe, wo wir aktiv Hilfe anbieten, zu freien Themen, oder? Wenn da jemand also irgendwas wissen will, also so in der Art von Ubuntu-Users, natürlich nicht in der Größe. Also ein Hilfeforum, dann haben wir noch eine Off-Topic-Gruppe, weil aus der Talk-Gruppe ergeben sich oft Themen, wo unsere Moderatoren dann sagen, ja Leute, das gehört jetzt wirklich nicht mehr da rein, macht es bitte Peer-to-Peer oder geht in die Off-Topic-Gruppe rein. Und das kann man halt auf Telegram machen oder auf Matrix, das ist genau das Gleiche. Jetzt kann man sich fragen, ja, ihr macht freie Software und nehmt Telegram. Das hat auch einen historischen Hintergrund.
Die Frage wollte ich auch noch stellen.
Das hat einen historischen Hintergrund, weil wir hatten vorher zu LibreZoom-Zeiten eben auch schon eine sehr aktive Telegram-Gruppe dazu mit ein paar hundert Leuten drin und die wollten wir nicht verlieren. Wir haben dann gesagt, okay, LibreZoom hört jetzt auf, aber jetzt geht das Ganze weiter bei GNU/Linux.ch. Und anstatt da einfach die Gruppe zu löschen und alle Leute zu verlieren, haben wir die dann umbenannt und haben praktisch die Leute informiert und umgezogen sozusagen. Mhm. Also die konnten einfach in der Gruppe drin bleiben. Das ist so der historische Grund, warum wir da damals diese Telegram-Gruppe übernommen haben. Und dann hat auch noch einen anderen Grund.
Bei mir zum Beispiel, ich habe ganz lange das Ubuntu-Forum verwendet und das Telegram war das einzige Chat-Ding, was überhaupt auf dem Teil funktioniert hat. Also von daher, da gab es gar keine große Alternative.
Ja, also aber wir sind uns bewusst, dass das nicht so ganz zu unserem Konzept passt. Dennoch haben wir die Telegram-Gruppen bisher nicht abgeklemmt. Wir haben zwar in den entsprechenden gespiegelten Matrix-Gruppen mittlerweile viel mehr Teilnehmerinnen drin. Ja, das ist halt so, ja, vermutlich werden wir irgendwann mal komplett nur noch auf Matrix sein. Aber ja, im Moment fahren wir da halt noch zweigleisig.
Okay, aber man wird nicht gezwungen sozusagen, wenn man mit euch kommunizieren will, kann man auch alles über Matrix machen.
Ja, selbstverständlich. Das eben, die meisten machen das heute auch schon so. Mhm.
Ja, da haben wir wirklich den größten Zuwachs. Und es ist interessant, dass zum Beispiel eigentlich jetzt was früher so, was ich jetzt auch aus den 90ern eben von GNU/Linux.de, was ich früher halt, wie gesagt, mal hatte, die auch so ein ähnliches Portal, was damals so im Foren gelaufen ist oder auch im Debian-Forum, ich weiß nicht, das gibt's immer noch, debianforum.de, ja, okay. Und solche Kanäle oder wie Ralf erwähnt hat, Ubuntu-Users. Das passiert heutzutage sehr viel in den Chat-Systemen. Und da liegt uns auch viel dran, hatten wir aber tatsächlich gar nicht so mit gerechnet. Also zum Beispiel ist diese Help-Gruppe tatsächlich erst aus der Zeit heraus entstanden, weil immer wieder Leute, eigentlich gab es früher nur die Talk-Gruppe und die kamen dann immer mal wieder und irgendwie, hey, kann mir mal helfen, ich habe dies oder ich habe jenes. Und dann haben wir gesagt, nee, das wird jetzt zu viel und wir machen mal eine Help-Gruppe draus. Und das haben wir dann halt eben gemacht und das wird sehr gut angenommen. Und da haben wir dann aber tatsächlich Fragen von Einsteigern, die irgendwie das erste Mal irgendwie Linux ausprobieren oder so. Und dann sich versuchen, in dieser Welt zurechtzufinden, bis zu Profis, die dann irgendwie im Arch Linux irgendwelche Probleme mit ihrer Initial RAM Disk haben oder im KVM mit Netzwerkkonfigurationen rumhantieren, haben wir tatsächlich alles dabei. Mhm. Und das Tolle ist halt eben, dass unsere Community mittlerweile so divers ist. Also wir haben da wirklich auch Leute, die helfen aus unterschiedlichsten, mit unterschiedlichsten Hintergrund, dass wir eigentlich das komplett abgedeckt haben. Also wir haben es vom reinen Linux-User oder auch Einsteiger bis unerfahrenen Einsteiger bis zum IT-Admin oder Professional alles dabei und helfen uns da im Prinzip gegenseitig. Und das spiegelt eigentlich auch so ein bisschen das Konzept von GNU/Linux.ch halt wieder, was wir halt erreichen möchten. Und das findet sich eigentlich in dem ganzen Fächer, in dem ganzen Potpourri unserer Plattform immer wieder.
Und wie groß ist die Community ungefähr? Kannst du da, also
mehrere hundert Leute. Also ja. Ich wollte gerade mal Ralf fragen, wie viele wir jetzt in der Redaktion sind.
Das also ich kann mal kurz so ein so eine Zahlenzusammenfassung machen. Also ich glaube, dass wir mittlerweile im FOSS-Bereich, also was News, Podcasts und so angeht, die größten im deutschsprachigen Raum, wenn nicht sogar in Europa sind.
Bis auf Radio Tux.
Ja, ich weiß nicht, können wir ja mal gucken. Also wir sind einfach, das ist auch ein Prinzip bei uns, wir sind sehr transparent, was unsere Zahlen angeht, auch unsere Finanzen, oder? Das darf jeder wissen. Und wir existieren ja jetzt seit etwas über einem Jahr und während dieses Jahres wir sind jetzt bei knapp 1400 Artikeln, die geschrieben wurden.
Wow,
okay. In der Redaktion haben wir 30 Leute, 30 Redakteurinnen. Davon schreiben halt nicht alle, oder? Also insgesamt wurden die Artikel von ungefähr 30 Leuten geschrieben. Zu einem Zeitpunkt sind immer ungefähr so 10, 15 sind aktiv dabei. Und also die wächst, diese Redaktionsgruppe, das ist auch ganz wichtig, weil wir sonst nur Überlast auf einzelnen Redakteuren haben. Wir haben pro Tag immer so knapp 30.000 Hits auf den Artikeln. Knapp 3.000 unique Leser auf den Artikeln. Pro Monat haben wir ungefähr 1,6 Millionen Hits auf den Artikeln. Und der Podcast hat pro Monat knapp 10.000 Downloads.
Das ist schon gut.
Oder? Und das in einem Jahr. Und da sind wir eigentlich wirklich stolz drauf. Ich meine, wir haben jetzt nicht wirklich Vergleichszahlen zu anderen Portalen oder anderen Podcasts. Aber so aus meiner Erfahrung denke ich, das ist ziemlich gut gewachsen in einem Jahr.
Also für ein Jahr ist das schon, eine wahnsinnige Zahl. Ich meine, insbesondere dadurch, dass Polinux halt weggefallen ist, habt ihr da, glaube ich, eine dieser Lücken gefüllt, also zusammen mit linuxnews.de. Und wenn ich es richtig verstanden habe, arbeitet ihr auch so ein bisschen zusammen. Von dem her, ja, Gott sei Dank, dass es da irgendjemanden gibt, irgendeine neue Anlaufstelle gibt, weil das ist schon irgendwie, ja, also es hat mich damals sehr geschockt, dass Prolinux, dass die beiden Hauptmacher sozusagen dann zu dem Schluss gekommen sind, jetzt reicht's.
Das ist ein wichtiger Stichpunkt, Zusammenarbeit. Also wir haben dann auch sehr schnell mit dem Ferdinand Thomas haben wir telefoniert und haben gesagt, guck, wir machen jetzt hier beide etwas Ähnliches und wollen wir nicht zusammenarbeiten. Und beim Ferdinand ist es so, der bestreitet ja seinen Lebensunterhalt damit und wir gucken auch immer, dass wir uns bei den Artikeln nicht überschneiden. Also wenn ich einen Artikel schreibe, dann gucke ich immer, hat der Ferdinand schon darüber geschrieben und schreibt das dann nicht nochmal. Also da gibt's eigentlich eine sehr gute Zusammenarbeit und auch den Podcast machen wir ja mit dem Ferdinand. Der wird auch bei linuxnews.de, also bei ihm, veröffentlicht und bei uns. Das ist also so eine Win-Win-Situation. Und auch bei anderen, also wir sind eigentlich der Meinung, dass man da weniger forken soll, sondern mehr die Kräfte bündeln soll, weil es gibt so viele Blogs, die halt zu diesen Themen schreiben. Und wir kontaktieren auch immer wieder irgendwelche Blogs und sagen, ja, dürfen wir eure Artikel auch bei uns veröffentlichen oder willst du nicht auch bei uns mitschreiben? Wir hatten das jetzt gerade mit dem Robert Gödel in Österreich, oder? Der hat da den, wie heißt das, Linux-Bibel Österreich, hat er da so einen Infokanal. Und der schreibt jetzt auch bei uns mit. Und ja, also wir versuchen wirklich so die Kräfte ein bisschen zu bündeln.
Und unter welcher Lizenz stellt ihr das alles? Also ist ja nett, dass man alles irgendwie veröffentlicht, aber kann da jeder, einfach jeder mitmachen und verkauft dann seine Seele oder wie funktioniert das?
Also alle unsere Inhalte stehen unter CC BY SA 3.0. Jetzt kann man fragen, ja wieso 3.0 und nicht 4.0, weil es die 4.0 in der Schweiz nicht gibt.
Ja, noch nicht. Wird bestimmt
noch
kommen.
Nicht.
Das dauert immer eine Weile, bis die Sachen übersetzt werden. Genau. CC, also Creative Commons Lizenz, Namensnennung und Share.
Same like, Attribution, ja.
Ja, genau. Es ist Wiedergabe unter gleichen Bedingungen.
Genau.
Genau, unter so einer ähnlichen Lizenz stehen ja auch die Sachen bei Radio Tux. Also das ist insbesondere, wenn es halt um Texte oder Musik geht oder sowas, eine sehr oft und viel benutzte Lizenz. Genau. Und hattet ihr da schon irgendwie Anfragen, dass jemand, weil ihr jetzt zum Beispiel kommerzielle Nutzung ja nicht ausschließt, dass jemand sagt, okay, ich will das mal in meinem Printmagazin abdrucken oder auf, keine Ahnung, meine Werbeplattform XY benutzen? Oder gab es sowas einfach noch nicht?
Ich weiß es nicht, Leo, weißt du das?
Nee, zum Glück noch nicht. Also da, ich tue mich da sowieso immer ein bisschen schwer mit den Sachen, weil ich habe, also ich finde es wichtig, dass wir jetzt, das haben wir auch gemeinschaftlich entschieden. Ich hatte lange Zeit keine Lizenz definiert, das auch problematisch war. Ja. Ich hatte aber selber da schon sehr schlechte Erfahrungen mitgemacht. Ich hatte meine persönliche Homepage, die war auch CC BY SA publiziert und die habe ich dann halt geschlossen und dann hat halt ein Domain-Grabber die Domain inklusive meines Inhalts kopiert und hat die, weil der Inhalt halt anscheinend irgendwie im Google-Dings da relativ gut gerated war oder so, das Zeug, was ich da geschrieben habe, keine Ahnung, auf jeden Fall bringt denen das dann halt irgendwie SEO-Links, ich kenne mich da auch nicht so gut aus mit dem Thema, da kämpfe ich immer noch mit, oder es ist auch gar nicht so meine Welt, ehrlich gesagt. Auf jeden Fall passierte dann Folgendes, dass der halt immer abwechselnd meine alte Homepage, aber total ohne die Theme, weil der das einfach nur so abgegrabt hat, nur den Text und die Bildchen, und dann hat er die immer wieder publiziert und dann nach irgendwie 2 Monaten stand dann wieder so eine Werbeseite da drauf. Also das hat dann quasi, der Inhalt hat dann Leute auf die Seite oder die Suchmaschine auf die Seite gezogen und dann halt hat er dann seine SEO-Links dann platziert, dass die dann höher gerankt worden sind. Und das ist natürlich sehr ärgerlich, solche Sachen. Auf der anderen Seite möchte ich natürlich aber auch nicht, dass halt die Freiheit da irgendwie eingeschränkt wird. Also von daher kann man vielleicht dann auch irgendwie sagen, no, es gibt eigentlich da keinen guten Weg. Das ist halt dann so ein bisschen so Shit-Happens-Geschichte, das kann dir immer passieren, solche Sachen. Und da war uns dann tatsächlich im Endeffekt dann wichtiger, dass dieser Freiheitsaspekt sichergestellt ist, als dass jetzt irgendwie einer dann halt sagt, ja, ich druck jetzt euren Kram. Von meinen persönlichen Artikeln ist es tatsächlich schon passiert, dass irgendwie, ich habe mal so einen Privacy Guide geschrieben, gerade nach dieser Snowden-Geschichte, ist jetzt auch schon ewig her wieder, die Zeit vergeht. Und dann habe ich mal so halt so eine Anleitung geschrieben, relativ lange, was man so machen kann, um sich irgendwie sicher im Internet zu bewegen, auch irgendwie Browser-Extensions und E-Mail-Verschlüsselung und sowas. Und die auch unter einer freien Lizenz gestellt. Und da hatte mich dann tatsächlich mal die PC-Welt angefragt. Und die hat dann irgendwie diesen, der war relativ lang, so irgendwie 10-seitigen Artikel dann halt mal veröffentlicht. Und die haben mich, glaube ich, sogar gefragt, ob sie mir irgendwie Geld dafür geben sollen. Dann habe ich gesagt, nö, spendet's lieber irgendwie für ein freies Softwareprojekt. Und haben dann, was mir halt wichtig war, dass sie dann halt dann tatsächlich die Lizenzbedingungen auch einhalten. Das ist mir halt tatsächlich dann wichtig.
Mhm. Genau, also sehe ich ähnlich. Ich finde es ja sogar nett, wenn, also solange die Leute fragen, sozusagen, können wir den Inhalt verwenden, müssen sie ja noch nicht mal. Sie müssen nur die Lizenz einhalten, sozusagen. Aber insbesondere, wenn man dann eine nette E-Mail kriegt oder irgendwie gefragt wird, sag mal, kann ich das auch bei mir verwenden? Also ich meine, die meisten von uns werden nichts dagegen haben, sondern werden sich eher geschmeichelt fühlen, ne? Aber wenn sowas natürlich wie mit deiner kopierten Webseite passiert, das ist dann... Ja.
Also wenn das tatsächlich passieren sollte, auch bei unseren Inhalten, was durchaus möglich sein kann, weil unsere Inhalte halt qualitativ auch hochwertig sind, halt auch bei Suchmaschinenranking. Also wir kriegen immer diese blöden Mails da von diesen SEO-Typen, die irgendwie,
ja,
irgendwie,
ja, das ist,
Müll
das ist,
reintun.
Ja, das nervt.
Kriegst du ja sicherlich auch.
Ja, ja. Und kann dann, ich Ihnen diesen Artikel verkaufen? Nein,
ja, genau,
nee, so, ich will nicht, geh weg.
Genau, aber das könnte dann, wenn die halt das mal mitkriegen oder das mal irgendwie kapiert haben, dass die dann irgendwie die Inhalte einfach kopieren und dann ihren Müll halt dazwischen die Zeilen schreiben. Das kann natürlich passieren bei solchen Sachen. Und dann würde ich halt zu einer ND-Lizenz, also die keine Ableitung von dem Artikel erlaubt, wechseln tatsächlich. Also Stallman zum Beispiel hat immer unter so einer Lizenz veröffentlicht oder veröffentlicht immer noch unter so einer Lizenz, die keine Ableitung erlaubt.
Das ist ein bisschen witzig, oder? Also habe ich jetzt nicht nachgeprüft, aber es ist natürlich witzig, wenn er sonst GPL-Software schreibt. Ja. Und dann
ist
bei
halt
Text.
Toll, man. Da, also, jetzt, da müssen wir eine eigene Folge drüber machen. Da kann ich dir noch ein paar andere Geschichten erzählen zu Stallman. Ich habe den schon ein paar Mal gehostet, von daher. Das wäre ein anderes Thema. Aber das ist halt schon ein wichtiger Punkt. Und da werden wir dann auch flexibel, würden das dann allerdings natürlich auch mit der Community dann entsprechend kommunizieren. Das ist halt eben immer wichtig. Also wir treffen auch unsere Entscheidungen immer demokratisch. Wir hatten jetzt zum Beispiel auch ganz aktuell einen Fall, wo wir halt weil wir sehr viel Wert schon auf freie Software legen. Also ich war selber auch lange Zeit Country Coordinator der FSFE in der Schweiz zum Beispiel. Da hatten wir jetzt mal einen Artikel oder zwei zu Vivaldi, und Vivaldi hat halt so einen Browser und der hat halt irgendwie so eine komische Strube Mixed Source Lizenz. Und da kam dann aus meiner Sicht auch zurecht dann der Hinweis, ja, hey, ist vielleicht ein bisschen schwierig, das irgendwie bei euch zu veröffentlichen. Und das haben wir jetzt tatsächlich dann auch nochmal besprochen im Team und haben uns jetzt gemeinsam entschieden, dass wir sowas in Zukunft nicht mehr machen möchten.
Der Fall ist übrigens genau eine Stunde alt, wo wir das entschieden haben.
Genau, also du siehst, das ist alles ganz frisch, alles in Bewegung. Genau, also da passiert ganz viel. Aber das sind halt auch so Sachen, was ich sagen wollte, ist, dass wir halt solche Sachen dann halt auch tatsächlich immer gemeinsam besprechen und gucken, was machen wir da, weil es bringt nichts, irgendwie so eine Alleingangsgeschichte zu machen. Ich denke, das hat wahrscheinlich auch, also aus meiner Erfahrung sichert das einem Projekt, also ich habe ja schon recht viel halt mit freier Software, mit freien Softwareprojekten gemacht. Und meiner Erfahrung nach sichert das ein Projekt eine lange Lebenszeit. Und du hast es ja, ich weiß nicht, wie du das gehandhabt hast, jetzt bei deinem Radio Tux zum Beispiel, aber du hast ja auch immer mal wieder Gäste und Partner gehabt und so weiter, hast ja auch immer diesen Community-Gedanken vermittelt. Und ich denke, sowas kann halt so ein Projekt auch wirklich einen langfristigen Bestand sicherstellen.
Das sehe ich auch so. Und vor allen Dingen, ich habe es ja vorhin schon mal gesagt, uns ist die Transparenz einfach sehr wichtig. Und Dio hat es gerade schon mal angedeutet. Also wir sind natürlich auch mit der Free Software Foundation Europe verbandelt. Also jetzt nicht direkt von GNU Linux CH aus, sondern persönlich gesehen. Also ich bin der Lokalgruppenmanager von der FSFE Zürich und Leo hat es gesagt, war lange Zeit Country Coordinator Zürich, und wir haben wirklich eine sehr gute Beziehung zur FSFE und haben auch schon viele Interviews mit denen durchgeführt und bekommen auch Support von denen, also auch wenn es nur im kleinen Bereich ist. Beispielsweise die Sticker, die wir für GNU Linux CH produziert haben, die sind von der FSFE bezahlt worden. Und die erhält man auch, wenn man jetzt so ein Merch-Pack oder so ein Info-Pack von der FSFE bestellt. Da findet man halt auch unsere Sticker mit drin. Oder wir haben ja, wenn man bei uns auf die Seite guckt, gibt es da rechts so eine Region Partner. Da findet man Tuxedo Computers und die Firma Intivation. Das sind halt Firmen, die uns gesponsert haben, ohne dass sie Einfluss auf unsere Inhalte nehmen. Und ja, aus irgendwelchen Quellen müssen wir halt auch unsere Server bezahlen.
Bevor wir nochmal zu den Sponsoren kommen, ich würde nochmal, also das Portal heißt ja GNU Linux CH. Und wenn du jetzt FSFE sagst, ist das auch der Grund, warum es GNU Linux ist, oder einfach
nicht wirklich? Nee. Also das hat wirklich, das ist ja, also viele Sachen sind ja einfach so doofe Zufälle, würde ich halt sagen. Also GNU Linux CH ist es halt wirklich tatsächlich, wie ich eingangs erwähnt hatte, hatte ich früher einfach mal GNU Linux DE. Und da, ich weiß gar nicht, ob es da die FSFE schon gab zu dem Zeitpunkt. Ich hatte auf jeden Fall da zu der Zeit nichts mit der FSFE zu tun, sondern es hat sich halt bei GNU Linux.de um Debian-Portal gehandelt. Rein, da ging es nur um Debian, also Debian, GNU Linux. Mhm. Und deswegen GNU Linux.de, weil damals, und das geht glaube ich heute immer noch, sollte man halt nach Debian Community Guidelines den Begriff Debian nicht in seinen Projekten verwenden. Also was haben wir gemacht? Haben halt den Begriff GNU Linux.de genommen. Und daraus ist das halt, GNU-Linux.de ist, glaube ich, mittlerweile auch, weil die Domain habe ich dann nicht weiter behalten, ist, glaube ich, auch irgendwie dann jetzt mittlerweile so eine, kann man, SEO-Seite geworden. Hat sich dann irgendein Domain-Grabber geklaut, kann man jetzt wahrscheinlich für teuer Geld kaufen oder so. Und ich hatte dann damals in dem Zuge halt einfach nur CH registriert und daraus, ich habe halt eben was gesucht, hey, wie mache ich jetzt dieses Projekt, und es musste halt alles irgendwie schnell gehen, Pro Linux war tot und wir wollen News. So, und dann habe ich halt gesagt, ja, okay, nehme ich halt die Domain, die habe ich eh irgendwie noch registriert gehabt, habe die nie wirklich weiter verwendet gehabt, und es ist dann quasi eher aus der Not heraus geboren. Und es hat weder irgendwas mit irgendwie FSFE noch mit FSF und mit RMS und wie sie alle heißen zu tun.
Gut.
Auch wenn wir da teilweise natürlich unsere eigenen Hintergründe haben, jeder persönlich, wir haben halt auch viel in anderen Bereichen, also zusammengearbeitet. Ralf und ich kennen uns halt auch schon Ewigkeiten, auch schon über, ich glaube jetzt schon fast 15 Jahre oder so. Ja. Wir haben halt auch schon, wir waren eben auch Ubuntu aktiv und haben eben diese Ubuntu UbuCon haben wir veranstaltet in der Schweiz, also so eine Messe, war
ein Kongress.
Groß. Ja. Ja, war richtig groß irgendwie für Schweizer Verhältnisse, hatten wir dann irgendwie so ein alles organisiert, mit haben dann irgendwie Räume bekommen und dann halt, wie man das so kennt, halt von diesen Linux-Messen da. Und das haben wir ein paar Mal tatsächlich gemacht. Ja, da sind wir eigentlich so in Kontakt miteinander gekommen. Und ja, seitdem machen wir halt immer wieder an verschiedensten Stellen irgendwie Projekte. Und die Community in der Schweiz ist tatsächlich natürlich vergleichsweise klein. Das muss man natürlich auch so sehen. Also hier kennt man sich halt auch, insbesondere die FSFE galt auch immer so als Meta-Community für all diese ganzen in der Schweiz. Also wenn man irgendwie zu dritt ist, was macht man? Man gründet einen Verein. Das geht auch viel einfacher als in Deutschland und so weiter.
Ja, das zu dritt sein. Ja, genau, wollte gerade sagen, das zu dritt reicht nicht. Ich glaube, bei 7 oder so müssen es mindestens sein in Deutschland.
Ja, und du musst dann irgendwie einfach nur dich einigen, dann musst du diese Statuten irgendwie schreiben und dann kannst du eigentlich schon loslegen. Und deswegen ist halt diese Schweizer Community halt auch sehr divers, aber auch zum Teil halt ein bisschen, wie das halt so üblich ist, so ein bisschen zerstritten. Und die FSFE war immer so der neutrale Grund sozusagen. Auf die FSFE konnten sich alle irgendwie einigen. Da fanden alle irgendwie okay. Und damals irgendwie, wo ich halt angefangen habe, irgendwie auch halt schon ewig her, halt die FSFE, also FSFE Schweiz, nicht FSFE Country Coordinator Zürich, das geht dann doch schon ein bisschen weiter, FSFE Schweiz zu mobilisieren und zu übernehmen, hatten wir auch regelmäßig Treffen von all diesen Vereinen. Also es sind dann wirklich irgendwie 50 Leute haben wir dann irgendwie versammelt und die haben dann irgendwie so ein Common Ground bei uns gefunden, also bei der FSFE, und wir haben dann halt versucht, gemeinsam irgendwie Pläne zu schmieden und irgendwie diese ganzen Vereinskonstellationen ein bisschen miteinander zu verbinden. Und das sind ganz tolle Sachen, und da kenne ich natürlich dann halt auch dadurch, durch meine Arbeit, kenne ich halt einfach jede Nase. So. Das ist halt da, und auch eben durch diese ganzen Aktivitäten mit UbuCon und so weiter, dann haben wir uns natürlich dann auch in Deutschland gut vernetzt. Ralf war lange irgendwie, ja, du warst, glaube ich, sogar noch, warst du nicht sogar mal Moderator bei Ubuntu Users oder warst du irgendwie so Power-User? Ja. So?
Ja. Nee, Moderator nicht, also eher nur Contributor.
Aber irgendwie so Power-User bei UbuntuUsers.de. Und wir kannten halt einfach, und ich auch aus meiner Tätigkeit in Deutschland, kannten wir, und eben GNU-Linux.de damals halt noch, also nicht draufgehen, das ist irgendwie eine Werbeseite, kannte ich halt natürlich einfach ganz, ganz viele Leute schon. Und das ist halt irgendwie auch vom Vorteil, weil dann finden sich die Leute auch irgendwie wieder so ganz auf eine ganz natürliche Art und Weise zusammen, wenn es dann wieder irgendwie eine Plattform gibt. Aber jetzt sind wir, glaube ich, total abgeschweift.
Ich weiß gar nicht. Ich wollte auch noch was zu dem Namen GNU-Linux sagen. Namen.
Genau.
Also Leo hat ja erklärt, wie der entstanden ist aus der Historie heraus. Und wir hatten jetzt bei uns im Team, in der Community, gab es auch schon x Diskussionen, ob das denn jetzt der tolle Name ist und ob man denn den beibehalten will und ob man nicht eher was Allgemeineres macht. Allein schon die Domain CH, da fühlen sich dann vielleicht die Österreicher und die Deutschen ausgeschlossen. Oder GNU Linux, also das GNU polarisiert vielleicht auch bei einigen Leuten. Aber wir haben das ewig diskutiert und sind da eigentlich immer zum Schluss gekommen, je länger der Begriff existiert und so erfolgreicher die Plattform ist, desto weniger kannst du dann den Namen noch ändern, oder?
Man kann auch sagen, die Aufkleber waren jetzt schon gedruckt.
Ja, genau. Ja, gut, genau. Aber das ist ja ein schlechtes Argument.
Ja, natürlich.
Ja, aber man kann ja auch sagen, die Schweiz ist ja in der Mitte von Europa und von daher...
Neutraler Grund.
Ist, genau.
Nein, also da, ich denke, da wird sich wahrscheinlich tatsächlich nicht viel dran ändern. Die einen oder anderen werden sich da immer noch ein bisschen dran gewöhnen müssen, aber irgendwann hat man es dann in seiner Bookmark-Liste oder in seinem RSS-Reader und dann ist es eh alles zu spät, dann seid ihr in dem News-Falle.
Ja, aber man kann ja auch einen komplett neuen Namen nehmen und dann alles redirecten. Also,
ja, könnte man. Das, aber es stand eigentlich bei uns nie zur Debatte. Also GNU Linux Terra ist wirklich auch ein Brand und steht halt auch für uns eigentlich. Also steht für uns als Community, steht für uns als, wie gesagt, eben auch, wir sind hauptsächlich in der Schweiz aktiv. Wir haben natürlich auch Redakteure aus Deutschland und Österreich. Aber wir haben natürlich schon auch irgendwo so ein bisschen die Schweizer Werte etabliert. Also zum Beispiel unser Hosting ist alles in der Schweiz. Also wir möchten es also auch aus datenschutzrechtlichen Gründen und so weiter. Also da kann man halt natürlich viel drüber philosophieren, aber dass sich da irgendwann was dran ändern wird, wage ich persönlich eher zu bezweifeln.
Und die Schweizer Rechtschreibung gilt, habe ich hier gesehen.
Ja, genau. Also das merkst du eigentlich nur im Doppel-S, also mit einem scharfen, also einem SZ. Das gibt's bei uns halt, also genau. Bei uns, ich komme auch ursprünglich aus Deutschland. Wie man sicher nicht, also Ralf auch. Also, wir haben tatsächlich auch wirklich.
Aus dem großen Kanton.
Ja, aus dem großen Kanton sozusagen. Und du merkst es eigentlich nur bei dem scharfen S. Das gibt's halt nicht. Und dann gibt's halt Busse und Buße. Das ist dann halt irgendwie das gleiche Wort. Und ja, kommt manchmal ein bisschen komisch an. Und hatten wir auch schon tatsächlich ein oder zwei Kommentare von irgendwie 15.000 Kommentaren, die wir in der ganzen Zeit kriegen. Und dann sagen wir halt, hey, guck mal, Schweizer Rechtschreibung gibt es zwar eigentlich gar nicht, aber das scharfe S gibt es bei uns halt auch nicht.
So, GNU Linux, der Name wäre auf jeden Fall von RMS zertifiziert sozusagen.
Ja, da legen wir tatsächlich keinen Wert drauf.
Ja, da legen wir keinen Wert drauf.
Ja, aber ich wollte gerade sagen, also das ist ja, die Story erzähle ich ja immer gerne, dass, als ich RMS mal getroffen habe und er partout nicht Radio Tux sagen wollte, weil... Geht ja nicht, ne? Da ist ja irgendwie das GNU nicht drin. Und er hat
also
ja dann,
Tux hat ihn auch schon gestört.
Tux hat ihn gestört. Er hat dann immer gesagt, Radio GNU/Tux. Das ging gar nicht. Und seitdem ist er mir etwas suspekt. Also.
Ja, ich glaub, das ist ja nicht nur die, der ist ja auch der. Ich glaube, die letzte Aktion, damit hat er sich dann endgültig echt ja. Überhaupt verspielt.
Ja.
Also ich habe tatsächlich auch die FSF überall in meinen Feeds unsubscribed, muss ich sagen.
Also ich finde, das ist wichtig, das auch nochmal zu sagen. Ich habe ja vorhin schon mal gesagt, dass wir eine sehr gute Beziehung zur Free Software Foundation Europe haben, weil wir die Sachen, die die machen, auch gut finden. Und da gibt's auch gute persönliche Kontakte. Aber von RMS und FSF würde ich mich persönlich jetzt distanzieren.
Okay, gut. Ja, genau. Kann man immer wieder dazu sagen, dass es sozusagen zwei verschiedene Vereine sind. Free Software Foundation Europe und die amerikanische Variante sozusagen, ja.
Die tatsächlich bis auf die Grundideen nicht so wirklich viel miteinander zu tun haben. Ja.
Dann kommen wir dazu, wie man euch unterstützen kann. Und wir hatten schon kurz, hattet ihr schon Sponsoren gesagt, aber erstens, wie kann ich euch, oh gut, ich kann mitmachen auf jeden Fall, das habe ich schon gelernt. Wenn ich jetzt sage, okay, ich habe nicht wirklich Zeit, kann man euch auf irgendwelchen Portalen irgendwie Geld zukommen lassen oder?
Ja, also
oder,
da zitiere ich gerne immer, also auf diese Aussage zitiere ich gerne immer den lieben Dirk, der dann sagt, Zeit haben wir alle gleich viel. Es kommt auf die Prioritäten an, die du dir setzt. Tatsächlich ist es so, dass man uns am besten unterstützt, wenn man aktiv mitmacht. Also das kann, das ist ganz vieles. Du kannst lesen, du kannst jetzt zum Beispiel uns interviewen. Das ist eine super Hilfe für uns, um halt auch irgendwie noch bekannter zu werden und mehr unsere Community zu stärken und so weiter. Man kann in der Community aktiv sein, man kann anderen helfen und natürlich nicht zuletzt mitschreiben und auch mit Podcasten bei uns oder YouTube oder wie es halt dann auch Peertuben, sagen wir mal Peertuben oder was auch immer. Und natürlich haben wir auch einige Auslagen.
Also das Übliche halt, Serverkosten und so. Und deshalb gibt es zwei Möglichkeiten, uns finanziell zu unterstützen. Ihr könnt über unseren Patreon-Account spenden oder es gibt auch eine ganz normale Kontoverbindung. Also wir haben ein ganz normales Bankkonto, wo man überweisen kann. Und das ist vermutlich sogar noch die einfachere und bessere Möglichkeit als über Patreon, weil da weiß man nie, ob man das Geld dann tatsächlich mal sieht.
Ja, beziehungsweise es sind halt immer Gebühren, also nicht nur bei Patreon kommen Gebühren dazu, auch bei der Umwandlung von US-Dollar dann wieder in Euros oder
ja. Schweizer Franken. Also wir hatten das dazu am Anfang ausschließlich und dann haben wir gesagt, nee, dann haben die Leute gefragt, ja, warum so umständlich, mach doch einfach ein ganz normales Bankkonto, wo man mit einer SEPA-Überweisung oder einem Dauerauftrag euch da mit 1-2 Euro unterstützen kann pro Monat. Und dann haben wir das eingerichtet, so kostengünstig wie möglich. Und darüber läuft eigentlich das meiste.
Ja, haben wir auch festgestellt. Also es ist tatsächlich so, da mehrere Leute haben gefragt, wie sieht's aus mit der Kontonummer? Und ich glaube, das ist einfacher, einen Dauerauftrag irgendwie darüber einzurichten, als dann bei irgendeiner Plattform, insbesondere wenn es dann noch amerikanische Plattformen sind, da kommt dann halt auch nicht alles an. Und Flutter hat sich auch irgendwie nicht durchgesetzt, was ja ganz am Anfang mal ein interessantes Konzept war.
Also wir hatten da auch nochmal dieses Libera Pay ausprobiert, also im anderen Kontext. Ich habe auch so einen Linux-Kurs, linuxkurs.ch, wo ich halt irgendwie in schriftlicher Form Leuten Linux näher bringe mit Slackware natürlich. Klar, ich nutze Slackware. Ja, ich nutze Slackware seit 1994. Also von daher. Und da lernt es halt wirklich from the scratch sozusagen. Und da hatte ich halt auch mal irgendwie so ein bisschen versucht, das so ein bisschen zu finanzieren, mache ich jetzt mittlerweile aber auch nicht mehr. Und das haben wir dann über Libera Pay probiert und da kam tatsächlich dann nichts an oder nur ganz Bruchteile von dem Geld.
Das ist ein Problem, was ihr in der Schweiz habt, weil das hat mein Schweizer Kollege auch gesagt, dass da irgendwie diese SEPA-Überweisung von Libera Pay auf das Konto nicht klappt, weil das klappt in Deutschland mit Libera Pay super. Also das,
das kann sein.
Da kommen regelmäßig mal ein paar Euro auf das Konto geflogen bei uns und ohne irgendwelche Kosten oder so. Das war irgendwie so, dass es zwar eine SEPA-Überweisung ist, aber das Schweizer Konto irgendwie gemeint hat, ja, es kommt trotzdem aus dem Ausland, ich zähle jetzt hier noch 10 Euro ab.
Genau, irgendwie sowas.
Genau, aber das ist ein Problem, was sozusagen nur in der Schweiz existiert. Okay. Ansonsten für andere Projekte im deutschsprachigen Umfeld kann ich Libera Pay oder für FOSS-Projekte sehr empfehlen. Also das klappt sehr gut, habe ich bisher gute Erfahrungen mitgemacht. Und wenn man nicht auf Direktüberweisung setzen will oder das Geld eben über irgendeinen amerikanischen Account schicken will, dann funktioniert Libera Pay echt so.
Ja, und mit den Spenden, das geht eigentlich so ganz gut. Eben, wir haben auch noch da die Partner, ich habe es vorhin schon mal gesagt, Tuxedo Computers und Intivation, die haben uns halt auch mal gesponsert, einmalig auch Zeitungsanzeigen. Wie heißt das Magazin? Linux User? Ja, genau, Linux User, war das jetzt Tuxedo? Die haben uns da ein Jahr lang eine Anzeige gesponsert und von Intivation haben wir halt Geld erhalten. Und das ist ganz gut, weil wir sind nicht abhängig von denen. Die haben das von sich aus gemacht. Die haben keinerlei Einfluss auf unsere Entscheidungen und auf die Inhalte, haben aber dafür gesorgt, dass wir nicht viel Geld, aber genug Geld haben, um 1, 2, 3 Jahre unsere Infrastruktur zu finanzieren.
Dann kommen wir mal zur Infrastruktur. Wie viel, was habt ihr für Server? Ich meine, wir haben schon festgestellt, sie sind alle in der Schweiz, aber wie viel muss man da für diese vielen Page Impressions dann haben, ja. Server? Es reicht da also einer, reicht da fünf, oder?
Na, also wir haben natürlich einmal das reine klassische Web-Hosting, dann haben wir unsere Staging-Instanzen, dann haben wir natürlich noch diese ganzen Geschichten, die unsere Skripte laufen lassen. Also wir haben jetzt auch irgendwie den Tutor und so weiter, der das dann auf Mastodon publiziert und auf Twitter. Twitter publizieren wir nur, auf Mastodon interagieren wir tatsächlich auch mit der Community. Also es ist auch noch ein weiterer Kanal, der sehr aktiv genutzt wird. Dort haben wir zum Beispiel nur so als kleinen Nebenhinweis, haben wir mal wieder das Thema Umfragen, was bei prolinux.de auch immer super beliebt war, mal wieder aufgebracht und das wird total gut angenommen. Also das scheint irgendwie so ein, ich weiß nicht, ein Bedürfnis nach Umfragen zu geben.
Man kann seine Meinung einfach sehr schnell sagen, ohne irgendwas machen zu müssen. Du musst nur Klick, Vote,
na,
fertig.
Aber es ist mehr, es ist echt mehr, weil es wird auch immer diskutiert in den Umfragen, in den Threads und alles. Also da steckt noch ein bisschen mehr dahinter. Ich meine, ich habe selber auch tatsächlich, bei ProLinux gab es ja auch immer irgendwelche Umfragen. Und wenn ich dann irgendwie gesehen habe, welche Desktop-Umgebung, und dann, hey, XFCE, das ist meine Desktop-Umgebung, da klicke ich jetzt auf Yes, dass die 3 Prozentpunkte mehr kriegt, habe ich tatsächlich auch immer gemacht. Also so ist es nicht, aber irgendwie dieses Thema scheint die Leute tatsächlich sehr anzusprechen. Und da haben wir jetzt mit dem Kami, also natürlich mit dem Marco heißt er, eigentlich haben wir jetzt jemanden, der sich da aktiv wieder drum kümmert, also da auch immer neue Themen zu finden, und das versuchen wir auch gemeinsam zu machen. Und dann irgendwie jede Woche am Montag aktuell Umfragen rauskommen. Und das funktioniert dann halt auch, das war auch so eine Sache, siehst das auch wieder eindrücklich. Das hatten wir mal, dann hatte irgendwie diese Person, die das gemacht hat, hat dann irgendwie keine Zeit mehr gehabt oder keine Lust mehr gehabt, dann ist das wieder eingeschlafen. Und wenn das dann niemand mehr macht, dann bleibt es halt irgendwie eingeschlafen. So, bis das dann irgendwie jemand wieder mal sagt, hey, Umfragen waren doch cool. Ja, hey, ja, mach doch einfach. Hier kriegst du einen Account, denk dir ein paar schöne Themen aus und
leg los.
Mach. Ja. Und das zeigt eigentlich, dass es halt wirklich nötig mitmachen.
Ja, ja. Einfach.
Ja, und neben dem Webhosting und den ganzen Tutor-Skripten und so haben wir noch eine Nextcloud laufen für unsere Dokumente, wo die Audio-Files der Podcast-Folgen liegen, wo irgendwelche Regeln, wie man Artikel schreibt und so weiter liegen. Oder das haben wir noch.
Ja. Und dann haben wir natürlich noch große Pläne, Ralf.
Ja, aber lass mich erstmal die RSS-Sache weiter erklären, okay. Weil da sind wir ja auch stolz drauf, dass wir da völlig unabhängig sind von irgendwelchen externen Applikationen. Also auf GNU/Linux.ch, da gibt's ja rechts oben gibt's den ganz normalen RSS-Feed, oder? Das ist halt nichts Besonderes, halt alle Artikel im RSS-Feed. Und daneben gibt's halt noch so ein Mikrofonsymbol. Das ist ein RSS-Feed nur für die Podcasts. Und die ganze Publikation und Aufbereitung, also die Post-Production vom Podcast, da habe ich halt ein eigenes Python-Skript zugeschrieben, das halt aus dem RSS-Feed die notwendigen Informationen rauszieht und auch die Post-Production MP3-Datei, also nach dem Abmischen, dann bei uns aufs Webhosting hochlädt, damit wir in den Shownotes dann auch mit dem ganz normalen HTML5 Audio-Tag die Podcast-Folge in einem Artikel drin haben. Und man kann sich halt über diesen Podcast-RSS-Feed das dann halt auch auf seinen Podcatcher abonnieren. Und das Ganze funktioniert halt vollkommen ohne irgendwelche externe Software. Hat halt den Nachteil, dass wenn man jetzt in der Podcast-Folge bei uns auf dem Newsportal ist, da gibt's halt keine Features, ne? Da gibt's keine Kapitelmarken und so weiter, sondern das ist wirklich nur ab eine Zeile Code, ein ganz normaler HTML5 Audio Tag. Wenn einer Komfort will, kann er einfach den Podcast RSS Feed abonnieren in AntennaPod oder was weiß ich wo. Und da hat man dann Kapitelmarken und alles, ohne Ctrl J drücken zu müssen.
Also ein bisschen Nerd sein muss man schon. Das bleibt nicht aus. Und das haben wir tatsächlich auch, stolpern da immer wieder Leute drüber, die irgendwie bei uns im Menü auf Podcast klicken und dann kommt halt der RSS-Feed und dann sehen die irgendwie den komischen Feed im Browser und wissen dann nichts damit anzufangen. Und das ist einfach so. Die finden sich dann halt, da ändern wir auch nichts dran. Das gehört auch dazu und die finden sich dann bei uns irgendwann in der Community wieder und fragen dann, hey, kann mir mal jemand helfen? Was ist das Komisches? Und dann sagen was und dann funktioniert das
schon. Ich habe diese Woche einen Artikel dazu geschrieben und das erklärt, wie Podcast funktioniert. Genau. Okay, genau deshalb habe ich den geschrieben.
Ich war in Ferien, okay.
Gut, aber ich meine, das ist ja so ähnlich wie bei Radio Tux, da ist es auch ganz klassisch nur dieser HTML5-Tag. Also eigentlich müssen die Leute das gewöhnt sein, zumindest die sich mit Open Source, freier Software und so auseinandersetzen. Irgendwie sind wir ein bisschen minimalistisch angelegt.
Ja, es kommt halt jetzt tatsächlich eine ganz neue Generation, das muss man auch dazu sagen.
Also ja, die hatten wir ja schon ganz am Anfang, die YouTuber und so.
Die YouTuber. Mit denen dürfen wir uns dann jetzt rumschlagen, mit den YouTube-Kids.
Ja, aber ist ja auch okay. Ist ja auch okay, wenn man dann irgendwann mal zum alten Eisen gehört. So, große Pläne? Was für große Pläne?
Ja, also so Riesenpläne sind es auch nicht. Aber wir haben halt immer schon Events gemacht, Ralf und ich. Und halt auch natürlich, wir sind ein ganzes Event-Team eigentlich. Da gehören noch mehr Menschen dazu. Hier insbesondere in der Schweiz. Und das möchten wir natürlich auch in Zukunft weitermachen. Und auch dazu müssen wir natürlich auch ein bisschen ein kleines finanzielles Polster haben, um sowas überhaupt zu ermöglichen. Wir haben es immer geschafft, tatsächlich gute Kooperationen zu machen. Also wir haben in der Regel irgendwie immer die Räume kostenfrei zur Verfügung gestellt bekommen, die Infrastruktur. Wir hatten zum Teil Events, wo wir das ganze Catering umsonst bekommen, also wirklich Premium-Catering umsonst bekommen haben. Also da sind wir natürlich auch immer sehr hinterher. Und da planen wir jetzt was. Wir wissen es noch nicht ganz genau, wohin die Reise geht. Es ist natürlich was Linux-lastiges sein. Es wird wahrscheinlich dieses Mal keine UbuCon sein, weil UbuCon, also Ubuntu nutzen bei uns nur noch ganz wenige. Tatsächlich in der Community. Das ist auch interessant. Also da geht es ein bisschen in eine andere Richtung. Also die meisten nutzen jetzt bei uns halt so Manjaro. Und von daher könnten wir uns vorstellen, da in die Richtung was zu machen. Also falls einer der Manjaro-Leute das jetzt hier hört, Philipp Müller heißt er, glaube ich, oder sonstige Verantwortliche, meldet euch bei uns. Wir möchten gerne was mit euch machen. Und wenn ihr euch nicht meldet, machen wir es trotzdem.
Ja, also so Ziele, also ich habe da schon Vorstellungen. Also ein Hauptziel von mir ist eigentlich, dass wir die Redaktion stabilisieren. Ich habe zwar vorhin gesagt, oder wir haben da 30 Leute und 10, die aktiv schreiben. Wenn man sich aber vorstellt, dass man jeden Tag die ganze europäische Community mit News aus dem freien Softwarebereich informieren will, mit auch guten Artikeln, dann braucht man wirklich sehr viele Leute, oder um jeden Tag dann mal so 8 bis 10 Artikel rauszubringen. Weil ich meine, die Leute machen das ja nicht hauptberuflich, oder? Die sind alle in Ausbildung, haben ihren, was weiß ich, 100% Job und das sind dann teilweise Leute, die halt alle 2, 3 Wochen mal einen Artikel schreiben können. Und das ist eigentlich immer noch unser Hauptproblem, dass die Last der News auf zu wenigen Schultern liegt. Also das möchten wir weiter ausbauen. Also wir ermutigen jede doch bei uns mitzuschreiben. Das ist, wie gesagt, ganz einfach. Die Hemmschwellen sind sehr niedrig und die Redaktion hilft da sehr beim Einstieg. Also das ist sicher mal ein Ziel, das zu stabilisieren. Dann weiter bekannt werden im deutschsprachigen Raum. Also ich denke, wir haben da, wir treten da schon in große Fußstapfen, oder wenn wir 20 Jahre prolinux.de weiterführen möchten. Und da haben wir gut gestartet, aber es fehlt noch einiges. Dann halt der Ausbau auf weitere Medien haben wir auch besprochen. Also Text haben wir, Audio haben wir, Video. Da würden wir das gerne noch weiter ausbreiten. Dann Events. Also ich kann mir gut vorstellen, dass wir auf irgendeiner Linux-Veranstaltung auch mal ein GNU-Linux-Treffen machen. Oder mit Hörer, Hörerinnen, mit der ganzen Redaktion. Das fände ich sehr schön, das zu machen. Ja, Podcast, Ingo, du weißt es ja selbst, oder? So ein monatlicher Podcast ist immer so eine Sache. Also wenn man das wöchentlich macht, dann hat das natürlich eine viel größere Strahlkraft. Also muss ich dir nicht erzählen, du kennst das vom Binärgewitter. Und es ist aber halt schwierig, oder?
Ich war sogar mal bei einem Podcast, die haben das täglich gemacht.
Täglich? Oh Gott.
Aber das hat sich dann auch irgendwann erledigt, weil, wie du sagst, also wenn es auf zu wenigen Schultern lastet, dann wird es halt irgendwann Arbeit und die Motivation geht flöten. Und,
ja, ja. Also mehr als monatlich schaffen wir im Moment nicht. Wir gucken dann halt eher, dass es etwas länger wird, dass auch immer interessante Interviews mit drin sind. Also im Moment setzen wir da mehr auf Qualität und weniger auf Quantität. Aber ja, vielleicht ändert sich das mal, dass wir dann halt auch Qualität in einer höheren Frequenz liefern können. Ja, also es gibt viele Ziele, gell?
Ja. Dann würde ich damit auch schon Klappe zu auf den Tod machen. Das klingt doch schon mal gut. Die Zukunft haben wir auch besprochen. Und ich freue mich dann einfach auf, wenn dieses ganze Corona-Ding auch mal ein bisschen sich erledigt hat, dass wir uns auf der ersten GNU-Linux-CH-Konferenz, Event, wie auch immer das Ding dann heißen mag.
User-Meeting.
User-Meeting. Ja. mal treffen. Das klingt doch schön. Genau.
Ja, fände ich toll. Und wie gesagt, wir sind offen, wir sind Community und wenn ihr Lust habt, beizutragen und der Gemeinschaft was zurückzugeben, dann kommt bei uns auf die Seite. Unter Mitmachen findet ihr da ganz einfache Anleitungen, wie ihr beitragen könnt. Danke euch.
Ja, ich danke auch. Vielen Dank, Leo. Vielen Dank, Ralf, dass ihr uns mal erzählt habt, was GNU-Linux-CH ist, wie ihr das alles aufgebaut habt und natürlich, wo die Reise noch hingehen soll. Dankeschön.
Das war eine Sendung von Radio Tux. Herausgegeben im Jahr 2021 unter Creative Commons Lizenz, Namensnennung und Weitergabe unter gleichen Bedingungen. Lieder sind eventuell anders lizenziert. Mehr Infos auf radiotux.de. Unterstützt von Manitou.